le tour entre sa dernière semaine. Et en quelques jours, son scénario a été complètement perturbé. Jonas Vingegaard a tombé, Florian Lipovic aussi, deux abandons qui redistribuent les cartes. Place maintenant aux Alpes, où le Besenwagen met le cap sur le Grand Col. L'Alpe d'Huez approche, et Remco Evenepoel, solide deuxième du classement général, a plus que jamais son mot à dire. Avant Paris, il restera encore Montmartre. Tadej Pogacar, y sera-t-il sacré? En route pour les derniers jours du Tour.
So, merci, merci.
Die Stimmung ist da, französische Flair ist verbreitet. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Dorf.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Mal wieder eine kleine Verlautbarung von unserem Partner Gonzo. Ich würde ja das Zipless-Jersey von Gonzo für Produkt des Jahres nominieren. Wir hatten länger keine Werbung hier, weil das Jersey auch so schnell ausverkauft war, dass es keinen Sinn gemacht hätte, das hier nochmal zu bewerben. Aber es gibt jetzt Restock. Also ich trage es wirklich unheimlich gerne und ihr könnt euch das jetzt auch wieder sichern.
Ja, sieht auf jeden Fall sehr bequem aus. Ich hatte es jetzt noch nicht selber an, aber würde mich freuen, das demnächst mal auszuprobieren. Man kennt das ja, ne? Wenn der Reißverschluss nicht so ganz gut sitzt, dann kann er auch mal ein bisschen stören. Das hat man natürlich bei einem Zipless nicht. Und ich war schon immer Fan davon, einfach keine möglichst wenig Druckstellen am Körper zu haben. Und da kommt das natürlich genau passend rein. Und ist das jetzt meine Frage, aber nicht blöd, wenn man im Sommer nicht voll den Reißverschluss aufmachen kann und mit blanker Brust durch die Gegend fährt?
Ist natürlich ein eigener Style, den man dann nicht fahren kann. Goldkette raus, Brusthaar. Aber nein, es ist wirklich einfach nur mega angenehm. Das Teil ist halt auch super leicht und wenn du es anhast, merkst du einfach gar nicht mehr, dass du ein Trikot trägst. Es ist großartig. Ich kann es wirklich aus vollem Herzen empfehlen. Und ich hatte es in einer der letzten Werbungen schon mal angekündigt. Besenwagen-Code bei Gonzo gab es jetzt immer 30%. Es gibt jetzt ab jetzt nur noch 20%. Aber dafür gab es auf Zipless Jersey immer 10% bis jetzt und mit uns trotzdem 20%. Also Schlag zu, 20% immer noch stabilster Rabatt bei Gonzo. Alle Produkte sehr zu empfehlen. Die Hosen großartig. Zipless Jersey Restock. Schaut bei Gonzo auf die Webseite. Mit Code Besenwagen gibt es 20% auf alles. Er ist zurück, der Andi Stauf. Er wurde schon vermisst. Viele Zuschriften bekommen. Wir konnten immer abwiegeln und sagen, er wird definitiv wiederkommen. Jetzt ist er wieder da. Wir sind wieder zu dritt. Haben auch keinen Gast eingeladen. Wir feiern das jetzt erstmal so, dass wir wieder vollständig am Start sind. Jungs, wie ist es? Tour de France, dritte Woche, man ist erschöpft.
Ja, richtig. Ich wollte es gerade sagen. Ich bin auch erschöpft und bin froh, wenn die Tour bald vorbei ist.
Stell dir vor, wie es den Fahrern geht.
Alter, ja, ich kann es mir nicht vorstellen.
Also hoffentlich besser als Adam Yates heute. Der sah nicht so gut aus.
Aber ich weiß nicht, ob der schon im Ziel ist mittlerweile.
Ich hoffe. Also sonst ein sehr langer Tag.
Mittwochabendaufnahme übrigens, ne? Wer es nicht weiß, Donnerstag Folge, Mittwochabend Aufnahme. Adam Yates heute nicht den besten Tag seiner Karriere erlebt.
Aber ist ins Ziel gefahren, war noch nicht mal letzter. Ist auch noch im Zeitlimit rein. Ich glaube, Tim Wellens hat ihn dann abgeholt und ins Ziel gebracht. Den ersten Motorplatzer gab es jetzt mal bei UAE auch. Aber man weiß ja nicht, also das sah ja schon so aus, ob er irgendwie eine Krankheit oder so
ein Energieproblem
erwischt hat. Ja, weil ich glaube, sonst so einen großen Motorplatzer gäbe es dann als, aus anderen Gründen nicht.
Ich habe den so fahren sehen dann, da auch alleine eine Weile, ne? Und habe dann so überlegt, was fährt er jetzt? Fährt jetzt ja auch noch ein 35er-Schnitt ins Ziel, wahrscheinlich alleine. Alleine und am schlechtesten Tag des Jahres.
Er muss nicht unbedingt sein, ne? Je nachdem, was er da heute für ein Problem hatte. Da können 35 km/h dann auch schwer werden. Aber ich glaube, der hat dann nachher noch ein bisschen Gesellschaft und dann im Windschatten geht das natürlich irgendwie schon klar.
Naja, Andi, du warst noch mal bei der Tour, ne? Ganz kurzen Abstecher aber gemacht.
Genau, ich war jetzt beim Ruhetag und Zeitfahren. Gestern war ich noch da am Genfer See. Und also die den meisten geht es dann doch ganz gut. Die Stimmung mit den Jungs, die ich jetzt getroffen habe, war eigentlich gestern auch noch sehr gut. Heute natürlich ein bisschen wahrscheinlich niedergeschlagen. Mats Pedersen hat ordentlich Punkte verloren heute im Kampf ums grüne Trikot. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, ich bin jetzt müde, sondern bei mir fängt es jetzt gerade an, erst richtig spannend zu werden. Weil jetzt sind die beiden, glaube ich, nur noch 5 oder 7 Punkte, glaube ich, auseinander. 7, ja. Und ja, ist vielleicht noch eine Sprintwertung, wo Mats mit einem guten Bein nochmal 25 holen könnte. Aber in Paris ist das Ganze dann wieder völlig offen. Und da sind ja dann noch so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne? Also du musst ja erstmal gucken, dass du da übers Kopfsteinpflaster Montmartre auch ohne Defekt erstmal durchkommst und am Ende gibt es dann nochmal einen Haufen gemeldet, Punkte.
Übrigens.
Ja.
In der Langzeitprognose. Die kann man natürlich nicht ernst nehmen, aber letztes Jahr wurde neutralisiert zur Information. Ansonsten unüblicherweise bei der Tour de France theoretisch Montmartre-Etappe GC noch offen am Sonntag.
Ja, theoretisch schon. Ich glaube, letztes Jahr gab es trotzdem die Punkte fürs grüne Trikot in Paris. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke es gerade mal
grün und
besser nach. Ja, da gab es im Ziel tatsächlich dann die 50 Punkte. Ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr dann als reine Sprintetappe zählen, also 70 Punkte vergeben. Nee, aber ich glaube, es sind auch 50. Nicht.
Ja, genau. Also die letzte Sprintetappe war die, die Melier gewonnen hat mit 70 Punkten. Und ja, der Rest ist dann jetzt halt,
wie du schon sagst. Ja, also ich denke, wir werden bis zum letzten Tag sagen, warten müssen, bis wir sagen können, wer das grüne Trikot gewinnt. Und deswegen für mich jetzt nochmal, ja, dann auch morgen die Etappe nochmal spannend, ob der Mats da Punkte holen kann bei der Sprintwertung. Und dann in Paris bin ich auch wieder vor Ort und kann dann hoffentlich abends auf der Lidl Track Party, die da riesengroß angekündigt wurde, mich über ein grünes Trikot freuen. Aber bis dahin gehen halt noch ein paar Tage ins Land.
Ja, man dachte schon, das wäre durch, ne? So zwischenzeitlich mal. Aber leider Jasper Philipsen jetzt auch wieder ein bisschen Comeback.
Ich glaube, der nach dem Anschiss, der da Team Intern bekommen hat, hat er sich nochmal ein bisschen angestrengt. Aber ich meine, ob wir jetzt über die Etappe schon reden wollen. Hm. Also.
Ja, was haben wir denn so? Also, ich meine, Jonas Ausscheiden haben wir schon besprochen. Lass uns nochmal doch dieses nächtliche Doping-Szenario, Doping-Kontrollen-Szenario nochmal anschneiden, weil es jetzt doch ein paar Statements dazu gab, die irgendwie relevant waren. Ein paar Teammanager, also es wird sich natürlich erstmal nicht so kritisch geäußert, weil man weiß, man hat es irgendwie selbst verschuldet in seiner Sportart und man will so transparent wie möglich sein, also ist es erstmal positiv gesehen, dass getestet wird. Es haben auch einige Leute herausgestellt, dass es eben so die effektivste Möglichkeit ist, eine Mikrodosierung an Wachstumshormon, darum geht es wohl, festzustellen, weil das wohl nur 3 bis 4 Stunden im Körper nachweisbar ist. Und wenn du dir das eben verabreichst und zu Bett gehst, wäre das am Morgen, wenn das normale Kontrollfenster wieder offen wäre, nicht mehr nachweisbar. Wenn du aber natürlich testest, 2 oder 3 Stunden nach Einschlafen, kriegst du das noch getestet. Dann aber eigentlich bei Pogacar um 5 auch nicht mehr, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und mein Take dazu wäre jetzt eigentlich halt gewesen, wenn ich jetzt 5, 8, 10 Leute habe, die hier ums GC fahren, ich gehe das mit, so wie alle auch. Das ist gut zu testen, es ist gut, die Transparenz zu haben. Aber dann will ich doch unter diesen Leuten Chancengleichheit haben. Und dann schicke ich doch wenigstens 8 Tester zur selben Zeit zu den Leuten, die im GC gegeneinander fahren.
Ich weiß jetzt nicht, ob Chancengleichheit der Anspruch von der Anti-Doping-Kontrollbehörde ist, aber
Aber siehst du nicht auch die Chancengleichheit durch das schon irgendwie gefährdet?
Ja, wobei, ich glaube, das musst du einfach trennen, ne? Wer da jetzt die Auftraggeber sind oder wer, also ich glaube, die Veranstalter hätten das gerne, die UCI hätte es vielleicht sogar gerne, aber im Endeffekt hat jetzt, glaube ich, die nationale Anti-Doping-Agentur aus Frankreich diese Tests angeordnet und denen geht es natürlich erstmal ausschließlich darum, möglichst effektiv zu testen. Da hat dann die höhere Priorität. vor Ort jetzt war das natürlich auch ein Thema bei der Tour. Da gab es gemischte Reaktionen. Es waren schon welche dabei, die gesagt haben, gut, natürlich haben wir die Vergangenheit im Sport, aber langsam ist es Zeit, halt dieses Thema auch mal abzuschließen und solche Sachen kritischer zu beurteilen. Ne? Also ich sehe das schon auch schwierig, einen Fahrer mitten in der Nacht, 2 Uhr, aus dem Schlaf zu holen. Ich denke, meine persönliche Meinung dazu ist, dass das auf jeden Fall irgendwie die, sag ich mal, Reaktionsschnelligkeit am nächsten Tag beeinflussen kann. Und wenn es nur einen kleinen Einfluss hat, ich glaube jetzt nicht, dass das in dem Fall den Sturz verursacht hat oder verschuldet oder mitverschuldet, aber generell muss man, das weiß ja jeder, der schon mal mitten in der Nacht irgendwie ein paar Stunden dann aus dem Schlaf gerissen war, wie er sich da am nächsten Tag fühlt. Und
nicht, nachdem er schon 2 Wochen lang Radrennen auf dem höchsten Niveau gefahren ist.
Ja, ja. ja, andere sagen wiederum, das ist einfach so, das sollten wir so akzeptieren, damit wir auch weiterhin eine transparente Vorgehensweise in dem Anti-Doping-Kampf haben, dass wir sagen, wir schließen solche möglichen Lücken im System. Und ich habe da persönlich auch gemischte Gefühle zu. Also ich finde das Ganze schon legitim, wenn es einen Verdachtmoment gibt oder wenn es vielleicht ein Produkt gibt, was vermutet wird, was im Umlauf ist, was benutzt wird im Sport, gilt jetzt nicht nur für den Radsport, ist ja auch dann sportartübergreifend, wenn die WADA da zum Beispiel ja einfach sagt, hey, es gibt jetzt gerade wieder Produkt XY, das hat nur ein kleines Zeitfenster, das müssen wir nachts testen, dann finde ich das irgendwo legitim. Und wenn es dann natürlich nur immer die ersten beiden in der Gesamtwertung sind, ist das schwierig. Ich meine, in den Tagen danach gab es jetzt noch Kontrollen auch mit anderen Fahrern. Aber ob wir da so ein bisschen Feingefühl erwarten können mit der Uhrzeit, bei welcher Etappe das gemacht wird, ne? Dafür habe ich jetzt auch medizinisch zu wenig Hintergrundwissen, ob das jetzt dann auch besonders sinnvoll ist vor so einer schweren Etappe oder wäre, so Wachstumshormone, Microdosing zu machen oder ob das eh über einen längeren Zeitraum geht, wie auch immer. Ich glaube, das müsste man abwägen und am Ende wird es eine Entscheidung sein, die der Sport tragen muss. Ne? Also da muss natürlich dann der Weltverband sich positionieren. Ich glaube, in anderen Sportarten gibt es solche Nachtkontrollen nicht, muss man ja mal sagen. Wobei da mit Sicherheit so ein Produkt oder so ein Mittel wie Wachstumshormone auch Sinn machen. Aber ja, wir haben halt diese Vorgeschichte im Radsport. Allerdings liegen jetzt so die großen Skandale auch schon ein bisschen in der Vergangenheit. Und da muss man einfach mal sehen, wie man sich da einfach positionieren will. Ne? Ob man sagt, man schließt so eine Lücke im System oder hält sie offen oder macht sie wieder auf, indem man die Nachtkontrollen verbietet. Ne? Schwierig. Also wie gesagt, ich habe da auch gemischte Gefühle. Ich wurde auch schon mal nachts kontrolliert. Übrigens, das ist nichts Neues. 1 Uhr nachts gab es mal eine Kontrolle bei mir. Da kam ich gerade aus den USA zurück von der Kalifornien-Rundfahrt. Hatte schon schön 7 Stunden geschlafen, weil ich durch den Jetlag um 18 Uhr ungefähr eingeschlafen bin. Und da war ich halt hellwach. Ne? Da war die Nacht vorbei um 1 Uhr nachts. Das war natürlich dann für die Erholung alles andere als gut. Aber da hat man das zum Beispiel einfach akzeptiert. Ne? Also das ist gar nicht in Frage gestellt. Heutzutage kann ich schon verstehen, dass gerade jetzt so Fahrer, die von dem Ganzen noch nichts mitbekommen haben, da so ein bisschen Empörung bei denen aufkommt. Aber insgesamt ist es natürlich die Frage, wie sich der Sport zu der Frage positionieren wird, ne? Und nicht als einzelne Leute, weil mich interessiert jetzt auch nicht mehr, was irgendein Teammanager, der vor 20 Jahren halt Scheiße gebaut hat, dazu zu sagen hat, sondern am Ende ist eine Frage, wie will man sich heute in 2026 zu dem Thema positionieren und wie kann man sich da auch mit gutem Gewissen positionieren? Ne?
Ja, also erstmal diese Nachtkontrollen sind generell verboten. Also du kannst die UCI oder WADA darf nicht einfach nachts kontrollieren, es geht in aufrichterliche Anordnung, das ist in dem Fall in Frankreich auch geschehen. Und es gibt dazu einen Paragraphen halt bei der UCI, der schreibt einfach raus, es ist serious and specific a suspicion that a rider may be engaged in doping. Das muss als Grund vorliegen, damit man das überhaupt considern darf. Und da muss quasi jemand dann halt, ein Richter in dem Fall halt, das quasi genehmigen in dem Land, in dem das halt stattfindet. Das heißt, früher, ich wurde auch schon mal nachts kontrolliert. Ich glaube aber, dass die Regeln sich in der Zeit, wo wir aktiv waren, so jetzt einfach geändert haben.
Wollte ich gerade auch nochmal sagen. Bei uns gab es keinen großen Verdachtsmoment, glaube ich.
Ja, und Was ich halt interessant finde, ist, es gibt jetzt Artikel dazu, auch bei Cycling Weekly, da hat einer das halt recherchiert und es wurden mehrere andere kontrolliert, wie Andi es auch erwähnt hat. Und anscheinend auch schon bevor Vingegaard und Pogacar nachts kontrolliert wurden, gab es diese Nachtkontrollen schon. Was dann immer so interessant ist, was halt in die Öffentlichkeit gerät und was nicht. Und ich frage mich so ein bisschen, ob wir generell mehr Transparenz beim Anti-Doping-Kampf wollen und benötigen. Also zum Beispiel auch, dass jeder eine Blutkontrolle hat am Ruhetag oder vor der Tour der Teilnehmenden. Also mit wie viel Informationen geht man eigentlich in die Öffentlichkeit, ja, und mit wie vielen Informationen halt eben nicht. So, und das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig, weshalb dann, ich finde es auch gut, dass sie nachts kontrollieren, wenn es einen Sinn hat, aber es sieht halt jetzt gerade sehr nach so picky, wir nehmen uns so die beiden Besten raus und der Rest, den betrifft es nicht, aber es betrifft dann noch ganz, ganz viele andere. Das findest du aber erst im Nachgang heraus, wenn so das Ding schon quasi ins Rollen gekommen ist. Und ich glaube, das tut dem Sport nicht gut, weil es, glaube ich, die was Negatives sehen wollen, die sehen das Negative darin. Und ich weiß auch nicht, wie gut das für die Athleten ist. Also es ist so richterlicher Beschluss und sowas, das hört sich alles schon mal sehr krass an, ne? Also es ist jetzt nicht so... Also
es wurde ja direkt wirklich als Statement auch, als das rauskam, öffentlich relativiert. Und dieses, der besondere Grund, der vorliegen muss, wurde in dem Statement als im Kampf ums gelbe Trikot vorne liegend tituliert. Also es wurde direkt gesagt, es gibt bei den beiden keinen, wurde gesagt, ne? Also es kann ja auch sein, weiß man nicht, aber es gibt bei den beiden keinen Anlass, jetzt konkret wegen einem Dopingverdacht zu testen, sondern der Fakt, dass sie um den Sieg der Tour kämpfen, ist jetzt unser Grund zu testen.
Ja.
Naja. Ja, ich habe ja schon längerfristig vor, mal so einen Freund von der WADA hier reinzuholen. Das wäre ja mal wieder ein Grund, ein paar Sachen zu besprechen. Ja,
ob die Folge am Ende dann so rauskommt, da ist halt auch immer die Frage. Ne?
Ja.
Also nicht, dass
da irgendwas... Die WADA nochmal abnehmen.
Ja, genau. Ja.
Gut. Dem angeschlossen, Vingegaard eben leider gestürzt, dann tags drauf, nach dem Ruhetag, Lippo gestürzt. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was machen die zwei jetzt eigentlich? Und bei Vingegaard befürchtet man ja so ein bisschen, der könnte jetzt auch sagen, ich habe keinen Bock mehr. War ja schon öfter der Zeitpunkt für ihn, so hat er auch öffentlich gesagt, dass er schon mal dran gezweifelt hat, ob er das noch so weitermachen will, alles. Dann kam jetzt auch, glaube ich, während oder kurz vor der Tour de France raus, dass er da mit der Teamleitung Wismar auch lange Gespräche hatte und dass sie, es hieß dann einfach nur so, wir mussten was ändern und wir haben was geändert. Es kam aber auch gar nicht so richtig raus, was. Naja, was denkt ihr? Wird er motiviert zurückkommen oder wird es eher ein Nagel in den Sarg sein für seine Karriere?
Naja, also ich glaube, am Ende macht er das eh so wie, also er wäre nach der Tour wahrscheinlich eh kein Radrennen mehr gefahren. Jetzt ist das halt leider eher der Fall.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass er wirklich so, also ich frage mich manchmal, wie realistisch halt er es eigentlich selber noch, dass er Pogacar schlagen kann. Ja, also klar, der kann jetzt nochmal die Vuelta und Giro gewinnen, aber jetzt, sobald Poggi am Start ist, und er hat ja auch ein Tagesrennen, ist ja nichts. Wo er, also so, der hat noch nie performt über
einen Tag. Also ist ja auch nicht, dass er mal Weltmeister ist, glaube ich.
Ja, genau. Ne?
Also das merkst du ihm ja an, das ist nicht sein, das ist nicht sein Ding oder sein Anspruch.
Und da könnte ich schon verstehen, wenn er irgendwann sagt, ah, fuck it, ey.
Alle drei Rundfahrten jetzt gewonnen, so.
Zu Hause auch schön.
Tour läuft nicht so richtig gut. Genug Geld verdient. Würde ich auch. Ich fand auch die, habt ihr das gehört, dass er so anscheinend da nach seinem Sturz dann bei Meckes war und dann abends nochmal die Jungs besucht hat und nochmal jedem Einzelnen gedankt hat und eine kleine Rede gehalten hat und so weiter.
Ich muss sagen, es war auch so mein tatsächlich erster Gedanke, als er da lag und man wusste, okay, der steigt jetzt aus. Dann haben sie dann ja nochmal in der Nahaufnahme fast gehabt, wie er in den Ambulanzwagen eingestiegen ist, wo er vorher nochmal so, ich weiß nicht, ob auf Schmerzen oder ja, vielleicht auch selber mit dem Gedanken nochmal so tief durchgeatmet hat, okay, war es das jetzt? Steige ich jetzt hier rein und bin raus aus der Tour und vielleicht war ich das letzte Mal hier? diesen Gedanken, den hatte ich sofort, natürlich auch mit diesem Hintergrund, was so in den letzten Monaten von ihm kam. Er hat ja jetzt auch nochmal die Arbeitsweise mit dem Team für dieses Jahr oder für diese Saison nochmal geändert. Er hat mehr Zeit zu Hause verbracht, war weniger bereit, einfach in die vielen Trainingslager zu gehen, weil er einfach gesagt hat, das hat ihm komplett den Spaß rausgenommen. Das heißt aber auch, dass er ja wieder sich damit arrangieren konnte, so wie er es dieses Jahr gemacht hat. Deswegen, lass mal so ein paar Tage ins Land gehen. Vielleicht relativiert sich das dann, so wie es eigentlich immer ist, nachdem man so eine herbe Enttäuschung erlebt. Also von daher würde ich jetzt nicht, also ich weiß nicht, vielleicht kommt er nochmal zurück, solange er jetzt wirklich Spaß noch dran hat. Ich glaube, ich weiß nicht, wie wichtig ihm dann tatsächlich der Toursieg ist. Ja, einfach so im Vergleich zu, ey, ich habe trotzdem sonst noch Spaß am Fahrradfahren. Ich gewinne ja auch meine 10 Rennen im Jahr. Ist ja nicht so, dass
er unerfolgreich ist. Team wahrscheinlich wichtiger.
Ja, das habe ich mir dann auch direkt gedacht. Weil man ja auch jetzt in den Tagen davor noch irgendwie gelesen hat, Wismar würde sich jetzt auch im Poker um Sexas beteiligen, weil man natürlich für die Zukunft auch eine Alternative zu Jonas Vingegaard aufbauen möchte. Ich glaube, man hat schon noch ein paar gute Talente, die aber ja noch weit davon entfernt sind, in den nächsten Jahren bei einer Tour de France ums Podium zu fahren. Man hat klar, jetzt Piganzoli hat man gesehen, der kann schon, aber der auch, vielleicht ein Giro- oder Vuelta-Podium, aber alles andere wäre jetzt auch utopisch, meiner Meinung nach. Deswegen, also da muss man sich jetzt schon mal Gedanken machen, wie die sich die Mannschaft in den nächsten Jahren aufstellen wird. Auch ein Wout van Aert wird nicht mehr ewig fahren. Also die machen eine gute Entwicklungsarbeit, die haben ein gutes Devo-Team im Anschluss. Aber ich glaube, da ist noch so eine kleine Lücke, die die Fahrer da auf jeden Fall hinterlassen. Und ich glaube, dem Team wird es auf jeden Fall gut tun, wenn Jonas Vingegaard noch mal so ein bisschen weiterfährt und dann eben in Anführungszeichen nur eine andere Grand Tour außer der Tour de France gewinnt. Oder halt sonst auch, man muss ja auch mal sehen, UCI-Punkte sind wichtig und die holt Jonas Vingegaard eben nicht nur bei der Tour de France, sondern über das ganze Jahr mit den ganzen anderen Rundfahrten, wo es einen Haufen davon gibt. Also ich hoffe, er findet einfach da für sich eine gute Lösung, eine gute Entscheidung und vielleicht war es nur so das erste Mitfühlen, was man auch so hat, weil ich meine, da hängt ja monatelange Arbeit dran, für diesen Tag, für diese 3 Wochen in Form zu sein. Jetzt nicht nur bei Jonas Vingegaard, auch bei allen anderen Fahrern, die da mitfahren, aber auch noch an so einem Tag, wo das Team quasi schon viel gearbeitet hatte, wo man erwartet hat, okay, der will jetzt nochmal auf Etappensieg gehen, dass dann ausgerechnet so ein Sturz passiert, auch ein ziemlich unnötiger eigentlich. Das ist natürlich bitter. Und war auch übrigens das, was man noch jetzt so bei der Tour jetzt die letzten 2 Tage gehört hat, dass da eben auch die Frage nach der Sicherheit in Radrennen kommt. Die Stelle, wo der Sturz passiert ist, war wohl überhaupt nicht gut angekündigt. Ja, also selbst das Motorrad, was da vorgefahren ist, hat ja die Kurve nicht richtig einschätzen können und hat eben dann diesen Umweg schon um den Fahrbahnteiler vor dem Kreisverkehr da gemacht. Und das wiederum hat Viktor Campenaerts so verwirrt, dass er da eben hinterherfährt, anstatt die Kurve einfach innen durchzufahren. Da muss man sich schon fragen, warum stand da jetzt kein Marshall mit einer Pfeife und einer roten Fahne, so wie es oft ist bei solchen Teilern. Und die Diskussion läuft also noch, wie man Radrennen sicherer veranstalten kann, obwohl, glaube ich, die Tour de France da schon ziemlich gut ist. Also das ist jetzt trotzdem auf dem Niveau noch ausbaufähig.
Ja, ich meine, da ist auch das Thema, was ich da jetzt habe im Zusammenhang mit Lipowitz, der Zeitversturz, eine Kurve, die er auf jeden Fall viel zu schnell genommen hat. Da gab es auch von Ralf Denk dahingehend Kommentare, der ist auf jeden Fall zu schnell durchgefahren, ist offensichtlich, aber halt, als ich den Kurs angeguckt hat, aber man so wenig Zeit hat dafür, dass man sich nicht jede Kurve zu 100% einprägen kann. Und das finde ich eigentlich immer krasser, dass das immer noch so ist, dass die Fahrer zum Teil wirklich nicht jeder die Chance hat, sich den Kurs in Ruhe anzuschauen. Mannschaftszeitfahren hatten wir es ja schon, als wir Peter Leo hier hatten, der meinte, dass er ja, dass die Teams da irgendwie nachts sich die Kurse angucken bei Dunkelheit, wenn die Straßen leer sind, um Videos zu machen vom Kurs. Das finde ich schon krass, dass wir da immer noch auf so einem Niveau unterwegs sind, was das Thema Sicherheit angeht. Gerade bei solchen Disziplinen wie Zeitfahren, wo es wirklich komplett am Limit stattfindet, Straßenetappen, also normale Etappen, da ist halt echt schwierig, sich jeden Meter anzugucken und auch jeden zu kennen, auch für die Motorradfahrer, die vorausgefahren sind. Vor allem, wenn du dir die Kurve anschaust, das war echt ein beschissener Kreisverkehr mit Kurve und der Insel. Also ich glaube, das hätten viele von uns vermasselt. Aber dass bei Zeitfahren das auch immer noch so ist, finde ich auch sehr, sehr krass.
Ralf Denk wurde mehrfach interviewt. Erstmal gute Besserung, Florian Lipowitz. Ziemlich scheiße. Wir hatten uns alle wirklich sehr gefreut, da jetzt nochmal den Rest der Tour und die zwei Alpe d'Huez-Etappen mitzufiebern, zu schauen, was da noch so passiert. Ralf Denk hat ein Interview gegeben, dass Lipowitz schon am selben Tag abends noch operiert wurde. Also wurde wahrscheinlich ausgeflogen in eins der, das Bora-Krankenhaus ist ja, glaube ich, Hamburg. Hm. Ich weiß nicht, ob das dann da passiert ist. Er sagt auf jeden Fall alles gut, alles top behandelt. Genesung sollte schnell gehen. Ich habe noch nie einen glücklicheren Ralf Denk gesehen, als in dieser Tour de France, seit Remco die erste Etappe gegen Pogacar gewonnen hat, am Sonntag. Auch das Interview mit Lipowitz, hinten raus, Ralf Denk ist nur am Grinsen. Ralf Denk wird auch interviewt zu den nächtlichen Dopingkontrollen und so weiter, sagt, gar kein Problem, machen wir gerne. Beeinträchtigt die Fahrer gar nicht, nur am Grinsen. Ralf Denk, glücklichste Mann der Welt, seit Remco jetzt zwei Etappen am Stück und alles richtig, alle Entscheidungen richtig getroffen wurden. Bei Bora. Krass, auf jeden Fall zu sehen. Das lassen wir mal so stehen. Jetzt stellt sich mir die Frage, jetzt Florian Lipowitz, Vuelta noch vielleicht? Form da? Dritte Woche Tour de France nicht mitgenommen?
Du hast ja schon geschrieben, Los Vojos.
Ich hab so einen Vorschlag an euch, oder mir geistert sowas im Kopf rum. Und vielleicht ein bisschen mal als Erklärung an unsere Hörer hier. Tour de France ist schon richtig heftig. Finde ich auch so jetzt als, wir sind ja jetzt einfach ein, jetzt seit längerer Zeit ein Radsportmedium. Radsportmedien, also ich glaube, wir sind auch schon so den ganzen Magazinen irgendwann mal auf den Sack gegangen. Radsport-Podcasts, Alter, wie viele gibt's eigentlich? Und ich weiß nicht, ob man mir das so, mich so einschätzt oder so. Ich bin schon eigentlich eher ein zurückhaltender Typ. Ich will Leuten nicht auf den Sack gehen. Wir kennen viele, wir kennen die meisten Deutschen, die da mitfahren. Ich auch persönlich, die waren hier schon im Besenwagen, man schreibt hier und da mal. Aber ich will niemandem auf den Sack gehen und den beim wichtigsten Rennen des Jahres stören. Deswegen, ich frage manchmal nach Statements oder nach einer Voicemail. Entweder kommt was oder nicht, ist dann auch völlig egal. Aber ich sehe ja, dass auf jeden Fall in anderen Medien da auch Hinz und Kunz mal vorkommt. Oder, naja, grundsätzlich mein Take ist, diese Tour de France ist so wichtig, dass halt auch jeder extrem unter Spannung steht. Und ich habe mir überlegt, ich würde eigentlich mal gerne so, die Vuelta ist ja wirklich jedes Jahr auch bei uns, es ist so scheißegal. Am Ende ist es auch cool. Das Rennen wird auch immer besser die letzten Jahre. Aber wir könnten mal so die beste Vuelta aller Zeiten machen. Los Vojos, Vuelta, Besenwagen. Da kriegen wir auf jeden Fall zwei, drei Leute, die so richtig Bock haben, auch Statements reinzuholen, vielleicht sogar in Folgen vorzukommen, von live von dort, weil der Pressure ist nicht so hoch. Unser Ben fährt mit zum Beispiel. Der soll nämlich eigentlich für Primoz Roglic da fahren. Mal gucken, was da jetzt passiert. Es birgt auch Risiko. Aber ich denke halt, keine Ahnung, dann, ich glaube, also französische Intros echt schwierig zu kriegen übrigens. Ich glaube, Spanische gehen wieder super easy. Spanisch sprechen viel mehr Leute. Finde ich, ja. Mal sehen. Ja, vielleicht machen wir mal, so eine richtig geile Coverage von der Vuelta.
Ich habe auch nur vielleicht. Ich finde gut, dass du das Wort vielleicht noch hinzugefügt hast. Das ist, ja, das ist immer ganz ist wichtig immer so. Im Besenwagen-Kosmos.
Alles offen lassen immer.
Ja. Also wenn jetzt das wirklich das Alternativprogramm für Florian Lippowitz wird, glaube ich schon, dass wir da so ein bisschen
Pogacar Stimmung fährt für auch,
bekommen,
ne?
Oder? Pogacar fährt auch noch?
Pogacar hat ein Interview gegeben.
Ja, der fährt.
Prinz Albert von Monaco hat gesagt so, ja, bei uns ist der Start der Vuelta und Pogi wohnt ja hier, der fährt schon mit. So, den sehen wir da am Start. Und das sollte
hat jetzt Prinz Albert gesagt oder Tadej Pogacar? Das
hat Prinz Albert gesagt. Und ja, dann hat Tadej Pogacar auf Nachfrage gesagt, ja. Tja, wenn der Prinz das sagt, dann wird das schon stimmen.
Hm. Ja, ich glaube, ansonsten hat Tadej Pogacar ja noch vor, seinen WM-Titel zu verteidigen. Ich würde mal behaupten, das ist vielleicht seine Priorität. Weiß ich nicht, wie die Vuelta da jetzt noch reinpasst.
Aber die hat er noch nicht gewonnen, ne?
Die hat er noch nicht gewonnen, aber er ist ja auch erst, weiß ich nicht wie alt, und hat ja noch ein bisschen Zeit dazu. Und wenn er das dann irgendwann mal machen will, dann wird er das wahrscheinlich einfach machen. Ja, ich meine, letztes Jahr war die Vuelta auch schon ganz gut besetzt. Ne? So ist natürlich immer spät in der Saison, dass die meisten Leute so ein bisschen überdrüssig sind an Radsportübertragungen oder wir waren das auf jeden Fall oft in der Vergangenheit.
Ja.
Aber ich denke mal mit Florian Lippowitz, wenn man jetzt sieht, was der jetzt auch für eine Begeisterung letztendlich, ich glaube, das liegt jetzt nicht nur an ihm, aber auch zum großen Teil an der Strecke der Tour de France, gerade jetzt mit den Etappen in der Nähe zur deutschen Grenze im Elsass, wie viele deutsche Fahnen man da gesehen hat, wie viele deutsch sprechende Leute jetzt auch da beim Zeitfahren unterwegs waren, was ich da so mitbekommen habe, glaube ich, kann man da schon noch mal so ein bisschen Stimmung erwarten. Und ich denke mal, wenn jetzt ein Tadej Pogacar nicht am Start steht, hat ja ein Florian Lippowitz durchaus auch reelle Chancen, so ein Ding auch mal zu gewinnen. Ne? Ja, mal sehen. Vielleicht kann man ja, also ich weiß nicht, der wird es wahrscheinlich jetzt nicht hören, aber der wird natürlich jetzt auch mega enttäuscht sein. War allerdings jetzt bei der Tour bis heute oder bis gestern jetzt auch nicht auf dem Weg, seinen Platz von letztem Jahr zu wiederholen.
Vielleicht. Du hast es nicht gehört wahrscheinlich, Andi, unsere Folgen. Auf jeden Fall geisteskrank verspekuliert so mit Remco und Lippowitz. Ich habe gesagt, spätestens Sonntagabend hat Remco 1,5 Minuten Rückstand auf Lippowitz.
Ja gut, ja, also dazu kannst du nicht mehr kommen.
Ne, wir haben ihn im Vorfeld der Tour und auch jetzt noch während der Tour hat man schon gedacht, da kommt noch was. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen stärker sind dieses Jahr oder er ein bisschen hinter seiner Topform hinterher ist. Aber das könnte ja jetzt passieren, ne? Dass wenn er jetzt eben nochmal diese Zwangspause hat, nochmal ein bisschen antrainiert für die Vuelta, das kann schon funktionieren. Also, dass er da eben wirklich auch in einer super Form an den Start geht. Und ja, warum nicht? Also, vielleicht nimmt es noch ein gutes Ende für Florian Lippowitz und Radsport Deutschland.
Also, seine Form war besser als letztes Jahr, hat er auch schon gesagt, dass die Zahlen besser sind. Ja, demzufolge, ich glaube, Niveau allgemein nochmal angestiegen, würde ich sagen. Ey, und das Ding ist, Remco kann jetzt auch nicht mehr hinter Lippo zurückfallen, deswegen. Natürlich hat Remco hat eh schon gewonnen, so gesehen. der ist Kapitän. Aber ich bin jetzt halt echt auch nochmal gespannt, ob das Ding da am Sonntag. Oder? Nee, wann war das? Samstag oder Sonntag? Wo er gewinnt? Sonntag, ne?
Sonntag.
Ob das eine Eintagsfliege war oder nicht. Ich finde es immer noch eine krasse Steigerung zu den Tagen zuvor. Aber. Wir werden ja sehen in den kommenden Tagen.
Zum Zeitfahren würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Mal was ist schon Grand Tour Zeitfahren. Sonst wäre Matthias Gelmose, glaube ich, nicht auf Platz 3 gefahren. Das ist so der das Breakout-Ergebnis von diesem Tag.
Ja, kann man sagen. Also ich glaube, er hat damit auch nicht gerechnet, oder? Also das war schon mega stark, ey.
Ultra professionelles Interview von Andi Schleck gesehen dazu. Der hat wirklich komplett wie ein Politiker nur Phrasen rausgehauen. zu Skelmos und Ayuso hat gar nichts gesagt. Eine Minute interviewt worden, 2 Minuten gar nichts gesagt.
Als ich die Zwischenzeiten im Live-Ticker gesehen habe, da war ich auch ein bisschen überrascht und haben wir natürlich direkt besprochen, mal nachgeschaut, wie die Ergebnisse von Matthias Gellmose so bisher in Zeitfahren waren. Also so gutes Zeitfahren hat er wirklich noch nicht gemacht. Ja, aber ich glaube, die Strecke lag ihm ganz gut. Ist jetzt auch kein schlechter Zeitfahrer, ne? Also so bei den Rundfahrten, wo er so fährt, fährt er dann auch oft in die Top Ten bei so einem Zeitfahren. Und er hat sich ja schon, würde ich sagen, jetzt über die 3 Wochen eher verbessert als verschlechtert, so wie er im Rennen gefahren ist. Also klar hat er jetzt zu den Leuten, die vor ihm sind im GC, immer was verloren, aber er ist jetzt auch nicht eingebrochen, also scheint noch in einer guten Verfassung zu sein. Und das hat man auch so ein bisschen aus dem Team mitbekommen, dass er eigentlich so ein Typ ist, der dann schon noch stabil in die letzte Woche reingeht. Von daher, ja, einfach ein schönes Ergebnis, ne? Wie auch immer, vielleicht hat er ja die Kurven, die kritisch waren, alle auch mit vollem Risiko genommen und ist durchgekommen. Kann natürlich dann nochmal ein bisschen was ausmachen, aber ja, ansonsten war das Ergebnis ja eigentlich, wie man es erwartet hat, außer dass vielleicht dann Skelmose und Ayuso so ein bisschen die Plätze getauscht haben. Ne? Von dem hatte man ja eigentlich gedacht, dass er beim Zeitfahren da schon Top 5 fahren kann.
Denken wir eigentlich, dass, oder wie ist eure Meinung zu Ayuso? Also kann schon sein, sehr überbewertet, oder? So in frühen Jahren wahrscheinlich sehr viel gehypt. Also klar, der fährt immer noch gut, aber dass der nächste GC-Fahrer quasi ist, um solche Rundfahrten zu gewinnen, da finde ich, ist er jetzt gerade schon relativ weit weg von entfernt. Klar, er hat im Frühjahr ein paar Probleme und so, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt, also ich finde ihn jetzt nicht so überzeugend, zumindest im Verhältnis zu dem, was man erwartet hat.
Das ist eigentlich genau das, was ich erwartet habe.
Ja gut, aber die Leute, die seinen Gehaltscheck da unterzeichnet haben, haben, glaube ich, nicht das erwartet. Und da wird man sich auch damit beschäftigt haben. Ne?
Also erwartet oder erhofft sind zwei verschiedene
Dinge. Weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, der hatte alles andere als jetzt eine perfekte Saison oder auch Vorbereitung auf die Tour. Hat natürlich auch den Teamwechsel jetzt gerade erst hinter sich, ne? Also kommt in eine komplett neue Struktur rein.
Ich will nur kurz eine Sache reinwerfen. Skelmose verliert am ersten Tag 1 Minute 15, 1 Minute 12, ne? Auf Ayuso im Zeitfahren, im Mannschaftszeitfahren. Der wäre sonst vor dem jetzt schon.
Ich sag ja, der hat sich eher gesteigert, als er schwächer geworden ist.
Ja, warten wir mal die zwei harten Bergetappen noch ab.
Ich glaube, das lief auch nicht ganz nach Plan, das Zeitfahren bei Lidl Track am Anfang. Aber ja, jetzt nochmal zu Ayuso. Ich meine, man muss auch sehen, ne, der ist jetzt im Rennalter, ist er 24, also ist aktuell noch 23, wird jetzt irgendwann später im Jahr 24. Wie gesagt, hat jetzt diesen Teamwechsel hinter sich. Das geht eigentlich ja auch immer damit einher, dass du einen neuen Trainer hast. Das dauert vielleicht noch ein bisschen was. Und dafür fährt er halt gerade auch, ne, mit diesen ganzen Faktoren auf Platz 5 der Tour. Und die Konkurrenz, wie du eben schon gesagt hast, ist halt auch anscheinend dieses Jahr super stark. Wenn du dir jetzt mal die Top Ten anguckst, da fehlt dann jetzt noch der Name Vingegaard, aber ansonsten ist da ja fast alles dabei, was jetzt so in den nächsten Jahren auch da vorne rumfahren wird. Und dann wirst du halt mal ein Jahr Fünfter, ein Jahr Dritter, ne? Vielleicht wirst du auch mal Zweiter, je nachdem, wie es dann, wenn er sich nochmal steigern kann, was ich schon glaube. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt schon den absoluten Top-Ayuso gesehen haben bisher. Und ich glaube, der ist schon so auch auf einem Level mit allen anderen, außer Tadej Pogacar. Ne? Der ist halt nochmal eine ganze Klasse, wenn nicht zwei, besser als alle anderen. Und ne, also keine Ahnung, hat jetzt, guck mal, Remco Evenepoel hat er so zwar jetzt auch seine 5 Minuten, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er eine Top-Form jetzt mit zur Tour gebracht hat. Also wenn du überlegst, ne, der war schon im Frühjahr längere Zeit raus und das ist halt heutzutage echt eine Welt, wenn du ja nicht so eine perfekte Vorbereitung hin zur Tour hast, weil das Niveau einfach so hoch ist. Ne?
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Wir sind wieder mitten in der Urlaubszeit und welcher Werbepartner passt da besser rein als Sally? Ich glaube, keiner. Ich habe jetzt auch wieder 2 Tage in der Schweiz verbracht und mit den Datenpaketen von Sally bares Geld gespart, weil die sind nicht in der EU, da kommen Roaming-Gebühren da drauf und die sind gar nicht so wenig. Und sonst, wenn man seine mobilen Daten aufstocken will und im Urlaubsland ist, dann kann man auch mit Saily günstig Datenpakete dazu buchen.
Wenn ihr euch jetzt fragt, was Saily eigentlich ist, Saily ist eine App, mit der ihr verschiedene Datenpakete euch runterladen könnt für verschiedene Länder. Es beinhaltet unter anderem auch ja, ein Datensparer, also Werbeblocker, der dann auf Websites halt dementsprechend unnötige Werbung blockiert. Man kann seinen Standort ändern bis zu 115 verschiedene Standorte, ja, und hat noch verschiedene andere Sicherheitsfunktionen.
Jetzt Deal sichern. Egal ob Straßen- oder Gravel-Profi, Gravel-WM in Australien, Straßen-WM in Kanada oder einfach Familienurlaub oder Geschäftsreise. Mit Sally bist du besser unterwegs. Und mit uns auf sally.com/besenwagen gibt es 15% auf die verschiedenen Datenpakete. Also sally.com/besenwagen und du reist günstiger.
Ja, was hat dein Trainer gesagt, Fossi, dieses Jahr, der Leistungsanstieg liegt auch daran, dass du nicht krank warst?
Ja, also ich will ihn ja nicht abschreiben, aber es ist ja trotzdem ein Unterschied.
Ja.
Ich meine es ja gar nicht unbedingt so krass negativ, aber es ist ja immer der Maßstab, mit dem man gemessen wird. Also klar, Position 5, hast du recht. Eigentlich eher wahrscheinlich 6, wenn Skelmo so nicht so ein scheiß erstes Zeitfahren gehabt hätte und Lipowitz wäre auch noch vor ihm und Vingegaard wäre auch noch vor ihm und dann ist er auf einmal nur noch 8er, 9er. Und ich finde ja auch den Zeitabstand und wie er halt quasi fällt und das vielleicht Skelmo auch performt auch besser als, das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet, dass der auch in den Bergen so lange mitfährt, was es in Ukulon verfährt. Natürlich muss man auch sagen, dass die Tour dieses Jahr für ihn, glaube ich, auch perfekt ist, dass dadurch, dass wir so viele Mittelgebirgsetappen hatten, die kommen Skelmo sehr einfach entgegen im Vergleich zu jetzt, wie kann 20 Kilometer anstiegen. Ja, der wird schon noch was aufpacken, aber natürlich wahrscheinlich trotzdem das, was man investiert hat, ja, hat man glaube ich auch kurzfristig sich wahrscheinlich erhofft, schon so ein Ticken weiter vorne zu sein. Am Ende muss den Zeitdruck stand, der trotzdem sehen wollte, das ist eine Lücke, die ist da und die muss geschlossen werden und nicht nur die Platzierung. Gut.
Ich kann jetzt dir nicht das genaue Gehalt von einem Ayuso sagen, weil ich es auch nicht weiß, aber wenn du jetzt mal vergleichst, wie ein Paul Sexas bewertet wird, ne, glaube ich, ist er noch ganz okay, voraussichtlich verdienen wird. Ne? Also,
Paul Sexas ist aber auch ein bisschen wie ein Bitcoin, also der wird schon irgendwann auch nochmal ein Einbruch kommen, was das Gehalt
angeht. Die Frage, die haben wir natürlich, also haben die Agenten untereinander jetzt während der Tour da auch heiß diskutiert, ne? Hat Paul Sexas jetzt eigentlich geschadet, den Vertrag nicht vor der Tour zu unterschreiben? Weiß ich nicht, ob wir das jetzt dann im August erfahren, wie seine Zukunft aussehen wird, aber mal sehen.
Also, aber das sind interessante Fragen, ich habe mir die auch schon gestellt. Ich hätte gesagt, in der ersten Woche oder in den ersten anderthalb Wochen ja. Ich finde jetzt aber die letzten Tage, würde ich eher wieder sagen, es hat nicht geschadet. Also ich glaube, dieses Hype-Ding, dass man wirklich dachte, dass der wirklich mit Poggi mitfährt, weil er bei Lüttich das mal für 5 Minuten gemacht hat, so ungefähr. Das ist halt, also ich glaube, es war ein bisschen euphorisch von allen, die das geglaubt haben.
Das ist ja. Auch so. Ich finde auch bei Sex, das ist so das bestmögliche Outcome bis jetzt. Also der hat der auf gar keinen Fall irgendwie enttäuscht. Der wird meiner Meinung nach gerade wieder besser, beziehungsweise ist jetzt schon so ein paar Mal ja auch dann mit Vingegaard sogar mitgefahren und der ist fucking 19. So, du kannst einfach nur hoffen, dass er diese Tour übersteht auf seiner Top-Leistung und dann würde ich den aber mal 2 Monate lang einschließen. So, und das alles mal wirken lassen, was dieses Jahr passiert ist, bevor der wieder weiter trainiert.
Der Toro ist halt auch erst 22, ne? Also.
Genau, so wollte ich gerade sagen. Ich finde, der Toro ist auf jeden Fall auch krass. Also, und der hat ja noch krasse Schwankungen, ne? Also, der fährt ja nicht gleichmäßig stark über so eine Rundfahrt. Und da bin ich auf die letzte Woche, jetzt die nächsten 4 Tage gespannt, wie UAE das hinbekommt, ihn auf dem Podium zu halten. Und gleichzeitig Poggi nicht zu sehr in Gefahr zu bringen, in gewissen Situationen, vielleicht auch Vorsprung vielleicht irgendwo zu verlieren durch taktische Spielerei. Ich glaube, es wird jetzt schwieriger, weil Remco Lippo nicht mehr hat und so. Ich glaube, das ist für den auch nicht unbedingt gut. Aber ich gehe mal davon aus, dass die alles probieren werden, um den auf dem Podium zu halten. Ja, gewinnt deswegen schon die Etappe am Sonntag nicht, weil sie für der Toro gefahren sind. Also, ich glaube nicht, dass er seine Führung deswegen verliert. Das auf gar keinen Fall, aber das kann, glaube ich, noch spannend werden, so, wenn wir Poggi als Edelhelfer da sehen.
Ja, vielleicht noch zu dem Thema. Ich habe ja mal, das habe ich im Podcast auch schon erwähnt, ich habe ja mal einen Blick erhaschen können auf die Leistungsdaten der UAE-Jungs. Und da waren Isaac Del Toro im Peak-Power-Bereich, also in den Bestleistungen über, ne, von 5 Sekunden bis, sagen wir mal, eine Stunde, da gibt's ja, da guckt man sich so die verschiedenen, die Dauer, ne, über 5 Sekunden, 10 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten etc. Da war der eigentlich überall besser als Tadej Pogacar. Ne? Natürlich heißt das jetzt noch lange nicht, dass er irgendwann auch besser sein wird. Da zählen ja so viele Faktoren zusammen. Übrigens habt ihr ja gerade angesprochen, dass Paul nicht krank war dieses Jahr. Könnt ihr euch daran erinnern, wann Pogacar mal richtig krank war? Der ist nie krank einfach.
Ja,
der, also der bringt halt so, man muss das ja auch mal so, man kann jetzt nicht immer nur sagen, ja, der fährt hier alles in Grund und Boden, wenn man da mal guckt, warum. Das sind halt auch so Faktoren, ne, die eine Rolle spielen. Also der hat sich einmal irgendwie die Hand gebrochen beim Sturz.
Und ne? Letzte Tour hat er Knieschmerzen gehabt am Schluss. Das war das Einzige, was bekannt
ist. Ansonsten hat er jetzt da wirklich nicht viele, viele Rückschläge. Also konnte sich auch jetzt über Jahre einfach immer weiterentwickeln. Und andere Fahrer, ne? Also wir haben ja jetzt auch wir arbeiten ja mit Joao Almeida zusammen. Ich glaube, der hat schon zweimal ein Grand Tour-Podium verpasst, weil er eben krank geworden ist während der Rundfahrt. Ne? Das ist halt schon krass, was bei dem alles zusammenkommt, bei Pogacar. Aber ja. Mal sehen. Nächsten Jahre könnten eigentlich spannend werden. Allerdings ist ja Pogacar auch erst 27, ne? Also natürlich hat man noch ein bisschen Zeit.
Ja, gut. Sonst haben wir zum Zeitfahren noch irgendwelche Takes. Remco natürlich absolut abperformt. Habe ich auch schon so ein bisschen im Gefühl gehabt, weil gut, dieser Etappensieg am Sonntag war natürlich der absolute Fingerzeig und ich glaube, als Remco Evenepoel wird dein Ego nochmal doppelt so groß nach so einem Etappensieg und du gehst in den Ruhetag und denkst, morgen fick ich euch alle.
Ja gut, aber es war auch 4 bis 5% Anstieg. Ne?
Ja.
Also der kommt Remco entgegen, da spielt er eine viel größere Rolle noch und also ich fand es auch nicht überraschend.
Also ich glaube, der hat für jedes Zeitfahren ein ganz gutes Selbstbewusstsein, ne? Ansonsten fand ich ihn ja mit seinen Aussagen jetzt in den letzten Tagen generell sehr, ja, ne, sehr
nach dem Zeitfahren
demütig schon fast.
Wollte ich gerade sagen, demütig, wirklich ultra professionell, sympathisch.
Ich glaube, letztendlich ist er einfach happy, dass mal vieles aufgegangen ist, was er sich vorgenommen hat. Ich glaube, ne, man wusste ja, oder er wusste wahrscheinlich vor der Tour, im besten Fall werde ich Zweiter oder Dritter. Ne, und gerade liegt er jetzt natürlich durch das Ausscheiden, aber von Jonas Vingegaard, aber trotzdem auf Platz 2, gewinnt die Etappe, sei jetzt mal dahingestellt, ob er die geschenkt bekommen hat oder nicht, aber gewinnt die Etappe und man muss ja auch sagen, wie der aussieht, ne? Also der ist ja, sieht nochmal ganz anders aus als in der Vergangenheit, nochmal sehr ausgemergelt, also der wird ja schon. Der
4 Kilo hat er weniger, ne, als sonst.
Ja. Wenn das dann so ist. Man sieht es auf jeden Fall, dass er leichter ist als die letzten Jahre zu so einer Grand Tour. Und das bedeutet ja gleichzeitig, dass er da wirklich nochmal sehr viel investiert hat. Ne? Also in Arbeit einfach, nicht nur auf dem Rad, sondern auch mit der Ernährung, dass er sich da auf dieses Gewicht hinarbeiten kann. Auch in einer guten Art und Weise, dass er eben keine Kraft dort verliert. Also das ist ja ein Riesen-Effort, den er da gemacht hat. Und ich glaube, dass das bestätigt ihn jetzt eigentlich eher so ein bisschen und ich glaube nicht, dass er jetzt dadurch einen Höhenflieg bekommt. Er ist, glaube ich, einfach happy, dass es geklappt hat bis hierhin und die letzten Jahre hatte er halt immer mal irgendwann so einen schlechten Tag. Mal sehen, ob er jetzt noch kommt in den letzten Tagen, aber so macht er jetzt eigentlich einen ganz soliden Eindruck, ne, muss man sagen.
Lipowitz lag auf jeden Fall auch sehr gut. So die Leute dahinter eigentlich alle relativ gut reingekommen. Ayuso definitiv nicht den besten Tag erwischt, verliert da 2 Minuten 20. Aber der Rest blamiert sich auf jeden Fall auch nicht. Eigentlich alle gut in Form.
Ja, Pidcock, auch Zeitfahren seines Lebens. Was auch eine Überleitung.
Pidcock, auch guter Zeitfahrer eigentlich, oder? War der nicht sogar mal irgendwie U23 Weltmeister oder sowas?
Nee, wenn er Junioren. Ich glaube doch selbst da nicht. Nee. Aber
also der hat ja. Sorry, Paul, der hat da laut eigener Aussage sein bestes Zeitfahren ever gefahren. Also glaube ich nicht, dass er schon mal irgendwo Weltmeister gewesen ist. Der Einzige, der sich vielleicht ein bisschen blamiert hat, ist Ahrensmann. Ne? Der kam nämlich zu spät zum Start und ist irgendwie 10 Sekunden mindestens später losgefahren.
15
Oder er hat es irgendwie verpasst, dass er startet. Er war, glaube ich, schon sogar an der Startbox, aber wusste nicht, wann er dran war. Und
2017. 2017 Juniorenweltmeister im Zeitfahren.
Im Zeitfahren,
wirklich?
Ja.
Ach, krass.
Ja. Ich wollte es eigentlich nur sagen, wegen Überleitung zu Q36.5 bei Perio und X Louis Vuitton. Also, am Ruhetag sind Bilder veröffentlicht worden von dem Pinarello-Team von Pidcock, wo jeder von den Jungs diese berühmte Louis Vuitton-Reisetasche in der Hand hat. Und das war das mit Abstand weirdeste, was ich seit langem gesehen habe im Radsport-Kosmos. War das irgendwie so... Weil das gar nicht, das hat mir noch gefehlt, dass einer wirklich so mit Adiletten und weißen Tennissocken rauskommt und diese Tasche trägt. So ein Film war das. Das hat, also diese Collab.
Also an Richard Mille hat man sich ja schon gewöhnt. Ja, das ist nochmal ein anderes Papier.
Ja, deswegen ist es so eine sportlichere Marke. Weißt du, also das passt dann irgendwie schon so. Aber diese Taschen, also ich glaube, Pidcock hat ja auch privat mehrere davon, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich auch.
Angepasste für Porsche-Kofferraum vorne drin.
Ja, auch. Oder für Ferrari und sowas. Aber, dass da also so wirklich die Jungs, die glaube ich noch nie irgendwann von Louis irgendwie in der Hand hatten, da haben wir so eine Tasche rumlaufen. Und das siehst du den auch an. Das sieht so komisch aus und ich weiß nicht, was das soll.
Also, sind jetzt, also Louis Vuitton habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, wobei ich sagen muss, es gibt durchaus Fahrer, die Louis Vuitton Stuff tragen, ne?
Ja, das sieht man weiß jetzt ich.
Nicht so oft. Und gab es ja auch eigentlich schon immer. Ich weiß noch, zu unserer Zeit, Paul, da hatte doch gefühlt jeder Rennfahrer irgendwie so eine Paul Smith Tasche, die ja dann so. Ja,
ich nicht.
Du nicht. Ja, gut. Ja. Du warst ja schon früher besser informiert als alle anderen. Aber,
Nein, aber ja.
Ich frage mich nur so, wie ist das zustande gekommen? Ist das wirklich so, dass Louis Vuitton acht Taschen hingeschickt hat?
Nein.
Oder ging das dann so über Pinarello einfach?
Nein. Hier die Erklärung. Bei der letzten Fashion Week, das haben wir sogar besprochen, war doch Pinarello ein Accessoire auf der Louis Vuitton Show. Hat doch einer so ein Pinarello-Rad reingetragen.
Ja.
Deswegen.
Aber da haben wir doch schon gesagt, und da gibt es doch auch wieder irgendwelche Glasenberg- Pinarello-Louis-Connections, oder? Da war doch mal diese Holding, hat doch mal alles gekauft.
Ja, ich glaube, bevor es Klassenberg gehört hat, hat das Louis Vuitton gehört.
Und ja, eben.
Sowas, also, das war schon lange her.
Das ist schon 10 Jahre her oder so. Ja. Nee, das war noch mehr. Das haben wir schon im Besen.
Vielleicht gibt es dann noch im Management von Pinarello eine persönliche Connection zu Louis Vuitton.
Genau.
Ja, mal sehen. Ich meine, guck dir mal im Fußball an, wie die teilweise jetzt immer zu den auch jetzt gerade eine Weltmeisterschaft, wenn die zu den Nationalmannschaftstreffen anreisen, das ist ja auch schon die reinste Fashion Show. Vielleicht kommen wir da im Radsport ja auch mal hin.
Vielleicht.
Ja, so wie im NBA.
Ja. Ich glaube zwar nicht, wird schwierig, aber wird aber in jedem Fall, auch wenn es Versuche in der Richtung gibt, sehr amüsant aber für uns hier.
Es gab früher, also als wir Profis geworden sind, Andi, gab es noch die Zeit, ich glaube Rabobank nicht mehr, aber vielleicht schon, ich glaube Rabobank, dann damals ist es Kartusche, aber 2-3 Teams, die mussten immer mit Anzug zu den Rennen anreisen. Hast du die am Flughafen, hast du die mal gesehen? Und einige von denen, die wussten auf jeden Fall auch nicht, wie man eine Krawatte anzieht oder ein Hemd irgendwie in die Hose steckt. Das sah auch nicht gut aus.
Geil.
Sagen wir mal so.
Ja, der einzige Fashion Ambassador für mich wäre im Moment Ben Healy. Sonst wird es schwierig.
Ja.
Adidas Alpecin konnten wir noch lesen, um jetzt hier den Style Corner weiter zu befeuern.
Ja, die gehen ja auch irgendwie größer rein. Ja, ich meine, Nike ist ja jetzt auch schon bei einigen Teams größer rein. Und wir hatten das, glaube ich, auch schon vor ein, zwei Jahren mal besprochen. Während Olympia, als der Nike-Deal rauskam mit
Nike.
Demi Vollering.
Mit Demi Vollering, die dann ja auch über ganz Paris verteilt waren, auf großen Leinwänden. Ich meine, das ist natürlich auch. Radsport ist ein Sport, der immer hipper wird, ne? Also der immer auch mehr Urban und sowas. Von daher, klar gehen diese Firmen da rein. Also ich bin mal gespannt, was es langfristig für einen Impact hat, weil irgendwie bis auf Turnschuhe, ich weiß nicht, ob die anfangen, irgendwann Klamotten alle zu machen oder auch so.
Ich meine, Adidas hat es ja früher mal gemacht.
Ja, das gab es alles mal. Aber, ja.
Also von Nike gibt es ja jetzt diese Nimble-Nike-Collab, ne? Und man hat ja jetzt von einem, zumindest von irgendeinem Produktmanager, ich weiß jetzt nicht, in welcher Position der ist, um die Entscheidung mitzutragen, aber man diskutiert anscheinend schon wieder den Einstieg in den Radsport, gerade bei Nike. Und mal gucken, ob das dann ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Nike-Aktien stehen gerade nicht so gut. Ja. Aber ja, das mit Adidas hat sich ja auch ähnlich jetzt angekündigt. Ne? Man hat schon in den letzten Monaten eigentlich gesehen, wenn man so Mathieu van der Poel mal ein bisschen verfolgt hat, irgendwie über Social Media, dass er da eigentlich immer schon komplett in Adidas eingekleidet war. Ne? Das war jetzt, glaube ich, auch kein Zufall, dass er dann, wenn er mal joggen war, ne, von Kopf bis Fuß in Adidas, golfen in Adidas. Also ich glaube, da gab es schon einfach eine Verbindung. Und ja, gab es nach Team Mobile nochmal Adidas Sachen? Nee, ne? Aber ich hatte auch mal ein paar Adidas-Rennschuhe. Die waren zu dem Zeitpunkt da auch dann gut. Ne? Die aktuellen Modelle sind ja eher so sind jetzt keine Top-Performance-Geschichten. Nee, Adidas macht schon auch normale Rennschuhe. Ich glaube, Nike hat nur so ein Spinning-Ding, ne? Aber auch Nike-Rennschuhe waren zu Lance Armstrong.
Adidas war mal Sponsor bei German Cycling oder BDR früher noch. Die Sachen
Adidas, auch, also stimmt, den, ja. Hatten wir auch noch, Paul, ne?
Hatten wir auch noch. Ja, die hatten wir auch noch. Ja. Gut, in alten Zeiten. Okay, kommen wir wieder zurück in das Hier und Jetzt.
Etappe. Ja, wir haben jetzt schon so ein paar Wechseldinger aufgeschrieben, aber wir haben gesagt, wir machen den Wechselcorner, wenn der erste Achter rum ist und offiziell gewechselt werden darf. Dann treten wir das mal alles breit. Wissen auf jeden Fall schon so ein paar Sachen. Andi hat uns eben auch was erzählt, was keiner wissen darf. Das wird spannend. Jetzt doch Mittwochsetappe einmal.
Genau.
Mats Pedersen leider nicht gewonnen.
Ja. Heute war so eine klassische Etappe, wo sich das, was quasi Jasper Philipsen im Vorfeld mal gesagt hat, oder auch sogar während der Tour, als er meinte, dass er seine besten 5-Minuten-Werte momentan fährt und all diese Dinge, ich glaube, die haben sich heute ausgezahlt. Aber heute war das auf jeden Fall so ein Ding, wo so ein guter 5-Minuten-Wert dir hilfreich sein kann bei dem Finale, was wir da hatten und bei der Fahrweise vor allen Dingen heute auch. Mm. Das war so eine richtig schöne Krampfetappe, ey.
Quinn Simms tut auf jeden Fall allen richtig weh, regelmäßig.
Ja, also man muss sagen, das hat auch heute, gab jetzt nicht nur den Zweikampf dann ums grüne Trikot zwischen Mats Pedersen und Jasper Philipsen, sondern natürlich auch zwischen den Teams. Und da hat, glaube ich, Alpecin, muss man sagen, heute das Ruder in der Hand gehabt. Die haben das Rennen schon die ganze Zeit unter Kontrolle gehabt. Ne? Die konnten immer schön ein bisschen Druck aufbauen mit Mathieu van der Poel, wenn der vorne war. Man hatte jetzt da in der Gruppe, die noch die Sprintwertung geholt hat mit Mats. Ich glaube, den Plankert dabei, der da nur hinten drauf lag und den Ausreißversuch dann letztendlich auch dadurch zum Scheitern verurteilt hat. Und am Ende fährt dann Mathieu van der Poel dann auch überragend den Sprint an. Mats leider wieder nicht gut positioniert, weil da ja das Team dann auch nicht da war. Man muss sagen, die Unterstützung da von der Mannschaft in den Massensprints vor allem, die war auch so gut wie nicht vorhanden dieses Jahr. Man hatte einfach nicht den richtigen Fahrertyp im Aufgebot. Ne? Also es fehlt so ein letzter Anfahrer einfach. Und da sind natürlich unfassbar viele Punkte einfach bei Mats auf der Strecke geblieben. Ne? Wenn man sich die ganzen Sprintetappen anguckt, teilweise ist er da ganz leer ausgegangen und da holten die anderen Sprinter dann 50 oder mehr Punkte. Da muss man sagen, das hat er bis jetzt gut kompensiert. Wie gesagt, am Anfang haben wir schon kurz angerissen das Thema. Ich hoffe, dass er morgen nochmal scoren kann beim Zwischensprint. Dann hat er ein kleines Polster und ich glaube, dann in Paris wird sich das dann leider erst entscheiden, aus meiner Sicht. Ich glaube, für alle anderen natürlich dann auch nochmal doppelt spannend die finale Abschlussetappe in Paris.
Wobei er die ja theoretisch auch gewinnen kann.
Ja, aber ich sagte,
Jasper kann auch. Jasper Philipsen gewinnen. Ja, ne?
Also ich glaube, ich würde das auf dem Kurs offen da sagen, also auch wenn jetzt Rothoff und sowas, die sagen, also der Manager von oder Teaminhaber von Alpecin, ich meine, das ist heute die letzte Chance, war irgendwie eine Etappe zu gewinnen. Ich sehe das halt gar nicht so. Ne? Also ich glaube, im Regen ist es wirklich nochmal anders, wird es auch nochmal viel härter, wo es sich mehr auseinanderzieht und da ist Positionierung halt alles. Und ich glaube, dass da eventuell Mats ein Ticken besserer Rennfahrer dann ist und vielleicht auch das Team dafür hat, um das zu machen. Also die Stärke im Team. Aber wenn das trocken ist, ey, also ein Jasper dann so richtig abzuschütteln, da musst du schon richtig, also musst du wirklich alle Runden Vollgas fahren. Weil ich glaube, sonst überlebt er das schon auch, kann er das auch, vor allem auch mit Mathieu an seiner Seite, ne, als Helfer.
Ja, ich weiß nicht. Also ne, aus Zuschauersicht, was kann man sich Schöneres vorstellen als, ein, als die Entscheidung ums grüne Trikot im, im finalen Sprint in Paris? Ja, da sind natürlich jetzt viele, viele offene Faktoren, ne? Wie gesagt, also es, du musst ja auch erstmal einfach defektfrei da durchkommen. Klar, da sind die Teams jetzt gut ausgestattet mit Material, aber wir haben es auch beim, beim Olympischen Rennen zum Beispiel gesehen, dass viele da einfach auch durch einen Defekt rausgefallen sind und nie wieder zurückgekommen sind. Das wird jetzt bei der Tour nicht anders und ist, glaube ich, ein bisschen länger vom, vom letzten Mal Montmartre bis ins Ziel. Ich glaube, letztes Jahr waren es 5 oder 6 Kilometer, dieses Jahr sind es 11. Erhöht auch nochmal die Chancen, dass da ein paar Fahrer zurückkommen können. Aber ja, wird interessant dann auch einfach zu sehen, wie die Teams da taktisch fahren werden. Ne? Du hast natürlich mit Mathieu van der Poel einen, der das da komplett bewachen wird, ne? Weil der wird immer dabei sein, egal ob es jetzt zum Sprint kommt oder wenn eine kleine Gruppe zum Ziel fährt oder vielleicht er auch alleine. Dann ist natürlich die Frage, wie priorisiert dann das Team das auch? Ne? Also wird vielleicht auch eine kurzfristige Entscheidung. Ich sag mal, wenn jetzt ne, Mats jetzt nochmal bei den Sprintwertungen, die bis Paris kommen, sich ein größeres Polster aufbaut, dass man da vielleicht sagt, ach komm, wir geben uns geschlagen und setzen nochmal alles auf den zweiten Etappensieg von Mathieu van der Poel. Aber ich sehe es auch wie, wie Paul, es wird schwierig, einen Jasper Philipsen da so auszuschalten, dass er gar nicht mehr am letzten Sprint teilnehmen kann. Vor allem, weil man da sagen muss, das geht auch nur einher mit einem Riesen-Effort wieder von Mats. Ne? Das war ja heute auch schon so, dass er eigentlich am Ende im Sprint auch nicht mehr die Beine hatte, weil er eben davor so viel investieren musste. Und natürlich hat man einen Quinn Simmons, der einen Riesenmotor hat und auch gerade wieder fährt wie ein Moped. Aber der ist halt auch so, ich will jetzt nicht sagen, der ist so stark, wie er dumm ist, aber natürlich taktisch auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Ne? Gerade ja, wenn
bei dem hast du das Gefühl, der kein, also der hat on oder off, ne? Also du hast kein, du hast kein Pedal oder kein Drehgriff, wo du ein bisschen regulieren kannst, sondern einfach Vollgas oder halt eben nach hinten.
Und, und natürlich hättest du jetzt für die Etappe am Schluss dann auch noch Matthias Wacek, der kämpft aber auch, glaube ich, gerade so ein bisschen. Das ist einfach auch eine harte Tour für ihn. Und ja, wie gesagt, also es bleibt nervenaufreibend für mich und ich hoffe natürlich, dass er da ein gutes Polster mit bis nach Paris noch aufbauen kann. Aber ja, heute war, hätte heute alles klar gehen können, aber es ist das Gegenteil passiert. Also hat nochmal krass Punkte verloren letztendlich. Und ja, wir hätten uns natürlich gewünscht, mit mehr als 50 Punkten Vorsprung oder im Idealfall mehr als 75 Punkten Vorsprung nach Paris zu fahren. Das wird jetzt leider nicht so sein, aber ja, ich bin doch auch eher zuversichtlich, dass das packen wird bis dahin. Aber spannend wird es auf jeden Fall.
Was so ein bisschen unbemerkt dann heute passiert ist, ich weiß nicht, wen es interessiert. Die Teamwertung. Gestern hat Lidl die Teamwertung mit 23 Sekunden angeführt vor UAE. Heute mit 18 Minuten.
Ich glaube,
ich habe nur schon mal gehört, dass das so in den Emiraten schon gar nicht so, die wollen schon die Teamwertung gewinnen auch.
Ja, die sind auch darauf gefahren irgendwann in den Bergen. Ich glaube auch, dass sie heute den Tag anders gestartet hätten, wäre es Adam Yates nicht so schlecht gegangen, um ehrlich zu sein. Sie mussten ja dann auch Tim Wellens nach hinten schicken, der ihm hilft, ins Ziel zu kommen. Ja, also ich glaube, ganz ehrlich, das wird noch spannend, weil drei Leute, also die brauchen natürlich jetzt auch Adam Yates, um den dritten Mann für die Berge zu haben eigentlich, fast schon.
Ein bisschen hochpäppeln jetzt wieder, ja.
Ja, ob das klappt so in der kurzen Zeit, weiß ich nicht, aber ich glaube, das Ding ist auch nicht, der Drops noch nicht gelutscht, weil es waren jetzt 21 Minuten haben sie jetzt, oder? 22 Minuten? Wie viel haben sie jetzt Vorsprung?
Können Sie mal kurz gucken? 18 noch was.
18 Minuten. 18 Minuten und das geht so, auf dieser Alpe d'Huez-Etappe kann das schon mal schnell gehen. Also klar, du hast immer noch Ayuso und Skelmose, die generell immer vorne sind, aber der dritte Mann, das kann dann schon ein richtig ekliger Kampf werden.
Ja, also Das war auf jeden Fall ein Thema. Das war Lidl Track auch bewusst. Das haben die von UAE auch offen zugegeben, dass sie gesagt haben, wir können jetzt keine Geschenke machen und ihr könnt auf keinen Fall auch mit drei Leuten in die Gruppe gehen und ihr kommt mit 5 Minuten Vorsprung an. Und das war natürlich schon klar, dass jetzt, wenn eine Gruppe geht, von entweder sind da auch 3 UAE-Leute dabei oder der 3. Trackmann darf auf keinen Fall fahren. Im Idealfall halt nur einer. Und das hat natürlich jetzt die taktischen Möglichkeiten von Track eingeschränkt. Den Vorteil hatte Alpecin, dass die da am Ende 4 Leute, glaube ich, in der Gruppe hatten oder 5. Und ja, dass diese Teamwertung tatsächlich für den Sponsor UAE einen riesen Stellenwert hat. Wobei der ja eigentlich im Radsport überhaupt keinen Stellenwert hat. Das ist so nice, nice to have, wenn man das Ding gewinnt. Da freut sich die Mannschaftskasse. Aber wenn du mir jetzt sagst, wer in den letzten Jahren diese Mannschaftswertung gewonnen hat, keine Ahnung. Ich wusste eigentlich auch gar nicht genau, wie diese Mannschaftsgesamtwertung berechnet wird. Ja? Also es ist ja so, dass die Tageswertung, die ersten 3 Fahrer zählen und die Zeit zusammengezählt wird. Ich dachte, das wird einfach an der Gesamtwertung, die ersten 3 in der Gesamtwertung zusammengerechnet. Ging ja auch, aber es ist immer diese Tageswertung, die da eine Rolle spielt. Und wenn das für ein Team wie UAE dann eben wichtig ist, dann spielt das natürlich auch total in den Rennverlauf oder beeinflusst das den Rennverlauf total. Das ging jetzt schon die ganze Tour so. Man hat auch eigentlich bei Lidl Track schon das Vorhaben gehabt, so, hey, guck mal, heute lässt sich der 3. Mann mal richtig abhängen, dass wir da Ruhe haben. Ist dann leider nicht passiert. Und ich denke, das wird jetzt auch in den nächsten Tagen noch eine Rolle spielen, weil die neben dem Toursieg, dem Podiumsplatz für Del Toro, will UAE auch gerne auf jeden Fall noch diese Gesamtwertung gewinnen. Und dass man vielleicht deswegen heute auch dann irgendwann gesagt hat, wir machen jetzt mal ein bisschen ruhig wegen Yates. Wer weiß, was er hat. Vielleicht kann er sich erholen. Ansonsten muss halt jetzt Georg Mühlberger die Kohlen aus dem Feuer holen. Nee, Quatsch. Großschadner. Der andere kann die drin lassen. Sorry für die Verwechslung.
Der muss auch arbeiten.
Der muss auch arbeiten.
Ja, jetzt wird's Brett hart auf jeden Fall. 3 Tage, also ich hatte die ganze Zeit noch gedacht, morgen ist auch nochmal so ähnlich wie heute, aber morgen ist auch schon erste Kategorie Bergankunft.
Ja, ja.
Und ja, danach kommen die HC-Berge. Die hatten wir noch nicht bis jetzt. Außer einen, ne? Tourmalet. Danach geht's richtig rund.
Ja, die nächsten Tage werden super hart. Also ich glaube, das wird für alle, außer den Mann in Gelb, eine richtige Herausforderung. Ne? Also selbst so ein Da klemmt ja eigentlich dann fast jeder, ne? Am Ende. Also mal schauen, wie das Podium am Schluss aussieht. Ist, glaube ich, interessant, aber ja, meine größte Frage oder Sorge ist halt, ne, schafft's Mats mit der ersten Gruppe über die erste Kategorie Bergwertung morgen oder nicht, ne? Ja. Und dann kommt noch ein bisschen was bis zum Sprint. Also es wird eine Mammutaufgabe, aber machbar. Ne? Er ist, glaube ich, schon auch gut drauf.
Aber kann es sein, dass wir eventuell Kategorie? Mathieu van der Poel von vorne fahren sehen am ersten Kategorieberg,
um Mats abzuhängen,
weil wir wissen, dass Jasper nicht mit drüber fährt. Wäre auch witzig.
Ich glaube, wenn Mats nicht vorher 5 Attacken fahren muss, dann glaube ich, fährt er dann im Feld mit drüber, wenn den
sortiert er dann nicht aus. Gut aus, ja.
Aber seinen eigenen Teamkollegen würde er auf jeden Fall dann abhängen, weil der Berg ist länger als 5 Minuten. Naja.
Wir sind gespannt, wir freuen uns drauf. Wir besprechen das nicht mehr in einer Sonderfolge.
Aber vielleicht noch abschließend eine Frage. Glaubt ihr, wir sehen da noch so einen Überraschungssieger jetzt bei den nächsten Tagen? Weil da sind ja schon, ne, also es ist morgen, Klassiker, Ausreißergruppe. Aber das ist mir jetzt auch mal, wenn man sich die Ergebnisse der Tour auch in den letzten Jahren angeguckt hat, du guckst die Ergebnislisten durch und da ist ja keiner dabei, wo du denkst, okay, also da sind ja nur große Namen, die letztendlich bei der Tour heutzutage Etappen auch nur gewinnen können. Das ist schon krass. Ne? Also so wie man es früher mal hatte, irgendeine Ausreißergruppe von kleinen Fahrern kommt mal durch und du hast mal irgendeinen, ich sag mal, Überraschungssieger dabei. Das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Also selbst wenn jetzt
Pogacar schon mal
eine Gruppe von vermeintlich Abgehängten im GC durchkommt, dann gewinnt das trotzdem dann vielleicht ein Tom Pidcock oder so. Ne? Mhm. Also,
ja.
Das ja, ist schon krass.
Ja, sonst würde ich sagen, Samstag, Freitag, Tade. Morgen vielleicht nochmal jemand anderes.
Ja, ne, ich glaube, da, wie Paul es gesagt hat, ich glaube,
oder Remco.
Dritte Platz für Isaac Del Toro, das ist schon nochmal ein Grund, die Taktik daran anzupassen. Und mhm. ja, der war jetzt noch war er besser als die anderen, ne, die hinter ihm waren, aber ich würde jetzt auch sagen, der ist jetzt nicht mehr so ganz auf der Höhe. Da muss man vielleicht so ein bisschen Rücksicht auf ihn nehmen, aber
mal sehen. Und ich weiß nicht, wie viele Etappen sie in Remco noch schenken wollen oder jemand anderen, aufgrund dessen, dass sie für Del Toro fahren. Er wollte nämlich das, auch ich weiß gar nicht, wurde das irgendwo gesagt, aber war eine gute Analyse, dass ja auf einmal das Tempo, als Remco gewinnt, ja nicht mehr das Poggi-Tempo war, sondern Del Toro-Tempo. Und das Del Toro-Tempo ist halt wesentlich langsamer als das Poggi-Tempo. Und dessen war es für ihn wahrscheinlich einfacher, da mitzufahren. Also ich glaube, da müssen sie aufpassen, dass sie nicht Etappensiege herschenken, weil sie zu sehr auf dem dritten Platz
starren. Ich glaube, das passiert jetzt nicht mehr. Also
denke ich auch nicht. Ich glaube, das einmal ist genug.
Man wird vielleicht die Etappe ein bisschen einfacher gestalten und vielleicht dann eine Gruppe eher ins Ziel fahren lassen als ne, aber wenn es jetzt da, wenn die Gruppe in Schlagdistanz ist oder am letzten Berg da freie Fahrt ist, dann wird Pogacar noch mal mindestens einmal richtig einen raushauen, glaube ich schon. Und dann sehen wir mal, wer dahinter dann ungepaced der Beste ist. Ne? Weil langsam sind die den Berg auf jeden Fall nicht raufgefahren. Da waren ja anscheinend in der Vorbereitung alle und sind da zigmal raufgefahren und sie waren trotzdem noch 50 Sekunden schneller als die im Training gefahrene Bestzeit darauf. Also langsam war das Pacing von Poggi auf jeden Fall nicht.
Nee,
aber Progression war nicht mehr drin für.
Genau, Progression.
Can I go progressive? Ja.
Das ist schon witzig, alles am Limit. Er fragt, ob er noch schneller werden darf.
Ja. Ich habe mich gewundert, dass dann Remco nicht direkt ans Mikro gegangen ist und gesagt hat, nein. Aber ist ja gut, ist so laut, ne? Wenn die da rauffahren, das hört er dann nicht. Aber schon witzig, diese Unterhaltung. Und eigentlich, das habe ich mich auch gefragt, eigentlich ist ja die Kommunikation nur, wenn der sportliche Leiter eine Durchsage gibt an die Fahrer. Das darf mitgeschnitten werden und im Fernsehen ausgestrahlt worden, aber das haben sie nach der Etappe gezeigt. Ne? Vielleicht gibt es da eine Ausnahme, aber da haben sie ja die Kommunikation der Fahrer mit reingebaut. Und ich meine, für uns natürlich super, diesen Einblick zu bekommen, aber war trotzdem interessant, wie muss man da nochmal nachschauen, wie die Regelung ist. Vielleicht so nach der Etappe ist es erlaubt dann, aber war schon auf jeden Fall krass, wie er dann, also ich weiß nicht, die anderen beiden haben wahrscheinlich absoluten Maximalpuls und der hat schon auch auf jeden Fall die Luft, eine Frage zu formulieren.
Ja, aber da noch, dann können wir rausgehen, was ich interessant finde, das hat glaube ich auch die Spinner gesagt, es ist wirklich witzig, wir fliegen zum Mond und wir kriegen es nicht hin, so Funkgeräte zu bauen, dass du immer was verstehst. Ich finde das immer noch witzig, bis heute.
Die hatten mehrmals Probleme, ne, bei UAE.
Ja,
also sie haben schon öfter die
das ist aber normal. Das haben alle. Das haben ja alle, diese Probleme. Ich weiß nicht, bei wem es Christe klar ist, aber dass man das noch nicht hinbekommen hat. Ich sag dir, die beste Sache war immer noch Ende 90er, Team Telekom mit Handy an, am Arm und einfach Bluetooth-Kopfhörer. Einfach anrufen untereinander. Da hast du wahrscheinlich bessere Qualität. In dem Sinne,
alright.
Damit können wir rausgehen.
In dem Sinne, Gruppenanruf beendet. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann. Ciao.
Schön war's. Ciao. Ciao, ciao.